Attention.
Das sind die Daily Nuggets von Sportradio 360. Der einzige Ort, an dem man einen gepflegten Vorhandslice gleich herzlich feiert, wie einen Rahmenball, der vom Netzbandel grotten auf die Linie fällt. Die Daily Nuggets zum Tennis. Jetzt.
Es ist ein warmer Sonntagabend. Ich sitze in der Steiermark. Der Tennisprophet Andreas de Rieu ist irgendwo in Wien, weil er beim Tennis war oder beim Schwimmen?
Ja, beides. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Servus, lieber Jens. Ich bin ja doch erstaunt und erfreut zugleich, dass wir auch in so einer geteilten Woche von Tausenden quasi Themen finden werden, weiß aber noch nicht, welche das sind. Also geht es mir ähnlich wie letzte Woche auch dir. Und es ist natürlich jetzt sich über die Hitze zu beklagen. Naja, wir sollten jetzt keine Klimadiskussion beginnen, um nicht gleich wieder in irgendeine Ecke gestellt zu werden. Ich denke mal, konzentrieren wir uns auf die Spielerinnen und Spieler. Oder glaubst du, dass es auch in Kanada an der Hitze liegt, dass doch dort einige Überraschungen bereits passiert sind?
Was mich am meisten irritiert hat, ganz ehrlich, sind die Bilder von Rafael Hodar, der gestern Nacht gegen Jiří Lehečka gewonnen hat. Und der hat ausgeschaut nach dem Matchball, als ob er sich geduscht hätte. Der muss so geschwitzt haben, es muss so eine unfassbare Luftfeuchtigkeit geherrscht haben, wie damals bei Rafa. Rafa war ja immer so, dass er ein Schwitzer vor dem Herrn war. Aber der Hodar in der Nacht, das hat mich irritiert. Hast du da was gesehen davon?
Ja, also davon habe ich nichts gesehen, aber ich habe das auch zur Kenntnis genommen. Und das ist ja auch lustig, weil es natürlich individuell verschieden ist. Ich wurde auch immer als Schwitzer bezeichnet, völlig zu Recht, weil ich war schon schweißnass, gefühlt nach einem Schurchbandel binden, geschweige denn nach 3 Minuten des Aufwärmens, und andere haben einen halben Satz trocken überstanden. Und trotzdem habe ich die Hitze so lieb, wie sie auch Rafa gehabt hat, weil überhaupt jetzt wäre interessant, auch jetzt dich als Tennisspieler anzusprechen, in doch, sagen wir mal, routinierter werdendem Alter, so wie ich. Also ich habe da ein Stehvermögen, es ist unglaublich. Natürlich ist es ungleich schwieriger als früher überhaupt zu bestehen, aber in Relation bin ich noch immer so mit diesem alten schwedischen Schubfallgespür und Geduld und so weiter. Da ist dann der andere am ehesten geneigt, gleich einmal heiß zu werden, im wahrsten Sinn des Wortes, und auf Rücktennis zu schalten, und da gewinne ich einfach mehr. Also das ist das Positive daran. Die Frage ist ja immer, wie geht man mit sowas um? Wie gehst du damit um, mein Freund?
Ich habe so viele Probleme auf dem Tennisplatz, mit allem, aber eben nicht mit der Ausdauer. Also spielen kann ich ewig, schlecht spielen kann ich ewig, das immerhin.
Na, ich habe gemeint, mit der Hitze, beeinträchtigt dich das oder
nein,
kommt dir das allalong zugute?
Nein, ich war heute mal Radlfahren in der Hitze, länger, was natürlich was anderes ist, aber nein, die Hitze, die macht mir nichts aus. Jetzt rede ich natürlich blöd, weil ich glaube, wenn man auf Hartplatz spielt, wo das Ganze noch einmal viel unangenehmer ist als auf Sand, dann wird mir die Hitze wahrscheinlich schon was ausmachen. Aber so im Volzberger Tennisclub, sage ich, die Hitze, die quält mich nicht.
Tatsächlich, fantastisch. Ja.
So, Themen. Ich habe 3 Themen gleich. Wir fangen an mit der Lobpreisung. Und ich weiß, wir haben uns verabredet, dass wir auch Joel Schwärzler mal lobpreisen, mit Recht. Aber ich möchte dennoch, weil wir auch 12 Hörer, große Teile unserer 12 Hörer sind ja auch in Deutschland. Ich möchte mal mit der Lobpreisung von Tom Gentsch beginnen. 22 Jahre alt, wenn ich es richtig gesehen habe. In diesem Jahr schon öfter sehr, sehr positiv aufgefallen. Und der hat in Hagen gewonnen, das Finale gegen Jerome Kim, der vielleicht immer noch, ich glaube ja, bei Markus Hipfel trainiert, ein Schweizer. Und jedenfalls Tom Gentsch gewinnt dieses 100er Challenger-Turnier und schiebt sich in der Weltrangliste erstmals unter die Top 150. Genauso wie Joel Schwärzler, zu dem wir gleich kommen werden. Aber ich wollte jetzt nur damit wir ihn nicht vergessen, und hiermit ist er auch erwähnt, den Tom Gentsch erwähnen. Wie gesagt, der ist gut. Das ist ein Kämpfer. Ich habe den in Paris gesehen, in der Quali. Der gefällt mir. Guter Mann, halt ein bisschen später dran als viele. Der Joel ist erst 20. Aber damit möchte ich beginnen oder begonnen haben. Zum Schwärzler darfst du was sagen, mein lieber Arndt.
Ja, naja, das ist lieb von dir. Ich tue mich Schwärzler in dem Fall, weil ich natürlich nichts mitbekommen habe. Ich bin mir Herzzeit gerissen, als du geschrieben hast, naja, im Vorfeld unserer Verabredung. Die Frage wird sein, ob wir Schwärzler bejubeln können oder nicht. Und ich habe mir gedacht, was meinst du jetzt? Also, das war ungefähr genauso unterm Radar wie diese Gensch-Geschichte, wo ich auch sehr gespannt war, das zu vernehmen. Aber natürlich habe ich mich eingelesen und immer noch bin ich nicht imstande, im Gegensatz zu dir, wenigstens den Austragungsort
Nein, ich auch
richtig
nicht. Ich habe gehofft, dass du
abzusprechen.
das machst. Ich hatte gehofft, dass du
Nein.
das machst.
Nein, 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 nein. Wer weiß, wie du, Sigi Bergmann, Nesk quasi, andere schwere Schauplätze perfekt aussprichst, der möchte das gern von dir hören, mein Freund.
Also gespielt wurde in Polen, so viel kann ich sagen, in Grodzisk Masowiecki, wahrscheinlich. Wahrscheinlich spricht
Na
man es
bitte.
komplett anders aus, aber man schreibt es Grodzisk. Und dann ein zweites Wort, Mazowiecki. Wieczki vielleicht. Aber man, bitte dort haben sie gespielt. War nur ein 75er-Turnier. Der Joel hat es gewonnen gegen Andrea Ghiorieri. Ich habe wirklich schon von vielen Spielern gehört. Aber von den Leuten, die der Joel bis ins Finale geschlagen hat, nicht so wahnsinnig viel. Aber das macht ja nichts. Ja. Es ist schön. Er ist jetzt, eben weil der Gensch danach gewonnen hat. Ilya Iwaschka hat er geschlagen. Der sagt mir was, okay, Aziz Tugas sagt mir, im Grunde genommen sagen wir dann doch alle was. Aber der Gensch, den hat er eigentlich überholt. Gensch hat ungefähr 2 Stunden später das Turnier gewonnen, deshalb ist der Joel jetzt Nummer 149. Und es ist mal wieder Zeit geworden. Die Frage ist halt, und er hat sich nicht überbordend gefreut, aber es war mehr eine Genugtuung, nachdem er den Matchball da gemacht hat.
Das heißt, du hast auch was gesehen.
Ein bisschen was. Ja.
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 Naja, ich tue mich wahnsinnig schwer. Warum tue ich mich schwer? Weil ich natürlich das jetzt schwer einzuschätzen vermag. Es ist ja, finde ich, zum Guten, zum Besseren für den Joel selbst, der ja nicht so scheint, als würde er die große Bühne brauchen und suchen, auch nicht die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, was wiederum, finde ich, charakterlich für ihn spricht. Aber dass er ein bisschen jetzt von der großen Bildfläche verschwunden ist, in puncto Erwartungsdruck und so. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, jetzt ist er 2 Jahre älter als die Lili Tager, 2 Jahre jünger als der erwähnte Herr Gensch, wie du richtig anklingen hast lassen. Natürlich, es ist wieder mal Zeit geworden. Es ist dies der dritte Challenger-Titel. Naja, ich mag jetzt nicht besonders sarkastisch sein, aber die anderen Orte waren ungleich prominenter als dieser Austragungsort und gespielt hat dort auch. Also jemanden, wo du mit der Lupe suchen musst, aha, gut, gibt's auch. Aber auf der anderen Seite, ja, dann natürlich sagst du auch mit Recht, Kotar und so, die sind jünger und da täuscht man sich in der Entwicklung und der Schwärzler war ja doch sehr überlegen in der Jugend, jetzt weiß ich nicht. Dürfen wir da überhaupt was erwarten? Ist das ungerecht? Ist das eh super? Also ich tue mich wahnsinnig schwer, das einzuordnen selber. Ich freue mich für ihn, dass er jetzt, und das kann ihm ja niemand wegnehmen, einmal zunächst am Lucky Neumeier vorbeigezischt ist und sozusagen dem Juri Rodionow mit 134 auf den Fersen und nur noch wenig davor leider ist unsere Nummer 1, der Herr Offner, der ja jetzt auch nicht ununterbrochen gewinnt.
So, was natürlich auch den Jürgen Melzer jetzt vor eine schwierige Aufgabe stellt, weil klar, wenn es jetzt so ist, das Ranking, dann ist der Joel plötzlich ein Kandidat auch, dass er im Davis Cup gegen Belgien spielt, wenn es rein nach Ranking geht. Misulic wird dann wieder zurück sein. Miso trainiert im Moment gerade mit Novak Djokovic, wie wir gelesen haben, wird bei den US Open als einziger Österreicher im Hauptfeld sein. Beim Joel, lass uns nur kurz uns daran erinnern, wie gut jemand wie Dino Prismic im vergangenen Jahr auf der Challenger Tour gespielt hat. Irgendwie vom Gefühl her jede Woche im Finale und alle 2 Wochen hat er das Turnier gewonnen. Und es hat so ewig gedauert, bis er unter die Top 100 gekommen ist. Lassen wir uns da jetzt nicht verleiten, sondern freuen wir uns einfach, dass er mal wieder ein Turnier gewonnen hat. Von der Besetzung her jetzt nicht super, aber wurscht, jetzt wird er dann, gehe ich davon aus, weil das Turnier war auf Hartplatz, wird er dann mit Selbstvertrauen zu den US Open kommen? Ich weiß nicht, ob er jetzt in der kommenden Woche dann noch irgendwo ein Challenger spielt in den USA oder in Kanada oder ob er direkt zur Quali fliegt bei den US Open, aber das, er ist 20, er kann super Tennis spielen. Vielleicht hast du, oder hoffentlich hast du recht, dass es mal gut ist, wenn er nicht so im Fokus steht.
Ja, ich möchte dich nicht nötigen. Ich tue mich so schwer. Also puncto Wertigkeit. Wie kann man das sozusagen jetzt, was glaubst du, ist das wert? Sagen wir mal so.
Naja, wenig. Ja. Schwärzler war als Nummer
Wow, okay, da liegst du
183.
ja auf. Auf.
Nein, für ihn selber ist es wahrscheinlich, ich meine, ich rede blöd daher, als ich Vereinsmeister geworden beim Vorarlberger Tennisclub mit meinem Doppelpartner Thomas Obermeier, habe ich mir aufgeführt, wie der, als ob ich gerade Wimbledon gewonnen hätte.
Mit
Also,
Recht.
ja, mit Recht, natürlich. So, und für einen Joel wird das, ist es viel wert wegen der Punkte und wegen dem Ranking. Aber natürlich, wenn man sich das Feld dort anschaut, Chumhur war eins gesetzt. Okay, der ist knapp außerhalb der Top 100, hat aber dann gegen Mathis Erhardt, von dem ich bei Gott noch nie was, Erhardt oder Franzose, von dem ich noch nie was gehört habe, in zwei Sätzen verloren und Joel war in drei gesetzt. Da darf man schon erwarten, dass er ins Halbfinale kommt bei so einem schwach besetzten Challenger. Ja, natürlich, global gesehen war der Sieg von der Lilly in Prag deutlich mehr wert.
Ja, das ist eben das ist das Furchtbare, oder sind wir da ungerecht, weil man natürlich sagen, gut, 2 Jahre jünger, war zwar 50er, das ist dann schon sehr erfolgsversprechend, wie lange hat man jetzt warten müssen, aber ich glaube, diese Diskussion ist müßig jetzt zu führen. Wie du gesagt hast, freuen wir uns einfach und schauen wir, was denn da noch kommt.
Ja, okay, da möchte ich ja dann, aber dann muss ich mir selber wieder ein bisschen einbremsen. Es ist bei den Männern ungleich schwieriger als bei den Frauen. Das wird jeder sagen, der Ahnung hat, der mit Frauen und mit Männern trainiert. Es ist bei den Männern viel schwieriger, unter die Top 100 zu kommen als bei den Frauen. Das ist einfach so. Dafür kann man mich jetzt gerne oder auch ungerne, kann man mir was nachrufen, aber das ist einfach Fakt. So.
Na, für
Und was
Nachruf
soll.
bist du Gott sei Dank noch viel zu früh. Also das braucht man. Du, mein
Gut.
Freund, wollen wir jetzt ad hoc nach Nordamerika? Ist das Nordamerika? Oder ich bin ja ein völliger geografischer. Einigen wir uns auf Kanada wechseln.
Naja, wir müssen ganz kurz, weil die Meldung ist erst eine halbe Stunde alt, nochmal darauf eingehen, dass Jannik Sinner in Cincinnati auch nicht spielen wird.
Ja, richtig. Das habe
Naja,
ich
der hat
schon
da.
vernommen, unter der Woche, bitte mal ein.
Nein,
Oder
nein, nein, also die offizielle Absage ist jetzt gekommen vor einer Stunde, bevor wir aufnehmen. Er sagt, rechtes Knie ist nicht rechtzeitig gesund geworden, und möchte aber die US Open spielen. Das heißt, er wird die US Open angehen wie Wimbledon, ohne ein Match auf Hartplatz. Und in Wimbledon ist er eben ohne ein Match auf Rasen nach Wimbledon kommen. Und jetzt die US Open. Und ich glaube, es wird ihm ungleich schwieriger fallen, Andi. Ich habe meine Gründe dafür, die ich gerne dann auch preisgebe. Was glaubst du? Ist es wurscht, wenn er körperlich fit ist, dass er kein Match hat, oder ist es eben nicht wurscht?
Naja, ich würde mich zu 3/4 dir anschließen. Und zwar deswegen, weil dort die Verhältnisse, und da hast du was angeschnitten, wo ich dir auch hundertprozentig gratuliere. Das muss man selber mal erlebt haben. Es ist ja, es bleibt ja nicht bei diesen gemessenen 44, 45 Grad in der Sonne auf einem Center Court, sondern das reflektiert ja derartig mörderisch, dass du, wenn ein bisschen Luftfeuchtigkeit dazu kommt, ja dann Hitzepausen en masse hast, also fast so wie in Australien. Ich weiß nicht, ob es nicht dort schon gnädiger ist. Sommer ist auf beiden Schauplätzen, obwohl natürlich Australien in unserem Winter stattfindet, also Hochsommer. Ich habe das in New York mehrfach auch miterlebt, Gott sei Dank nicht als Spieler, aber das ist die Hölle. Und da ist natürlich jetzt wiederum Paris in Erinnerung zu rufen, wo das gar nicht so war. Es war, glaube ich, ein doch etwas wärmerer. Wenn nicht so im Vergleich heißer Frühling, aber daran kann es nicht gelegen haben, dass der Sinner dort so eingegangen ist wie ein Primel und das zieht sich jetzt schon lang. Also das, Tut mir leid, dass er da angeschlagen ist, aber ich weiß nicht, wie die Physis. Ich glaube, dass es klimatisch in Wimbledon ihm wahrscheinlich am angenehmsten war. Drum bin ich mehr auf der Seite und vorsichtig. Ja. Und dann wiederum, also würde das eintreten, was ich nicht ausschließe, nämlich dass er sich früh das Test über sich selber in erster Linie oder irgendwelche Dinge, die ihn halt handicappen, an sich selbst, dann ist natürlich das Fragezeichen Djokovic vielleicht bald wieder doch noch einmal ein Rufzeichen Richtung 25. Grand Slam, zumal, also auf den kommen wir ja noch, jetzt der Zverev als andere als glänzte. Oder lag es nur daran, dass er gegen den, ich sage immer, Chris Koch überhaupt nicht spielen mag und kann?
Naja, man glaubt ja, dass er den gegen den Kriegsbauer nicht spielen kann oder mag, aber die Bilanz war 9-2 vor diesem Match. Also er kann schon, es war das erste Match auf Hartplatz. Da würde ich noch nichts zu sehr rein interpretieren. Der Kriegsbauer hätte, also von diesen 9 Siegen vom Zverev hätte der Kriegsbauer 2 sich holen müssen, den einen in Paris und den anderen in München. Weil da hat er so hoch geführt und in München hat er es wirklich auf den Schläger gehabt, in Paris auch Doppelbreak im 5. Satz. Ja, das ist ein Gegner, gegen den spielt er nicht gern, aber wie gesagt, jetzt hat er 9-3 Bilanz, also gegen den kann er schon spielen. Würde ich, also Zverev ist tiefenentspannt, glaube ich, kann im Race bis auf, glaube ich, jetzt 300 Punkte an den Sinner ankommen, 300, 400 Punkte, wenn er Cincinnati gewinnen sollte, hat er schon gewonnen. Aber ich habe, und das habe ich dem Paul Häuser auch schon gesagt, bei den US Open 2026 ein Taylor-Fritz-Gefühl. Und ich glaube auch, dass der Sinner sich, wenn er komplett ohne Matchpraxis hinkommt, und die setzen ihn in der zweiten Runde um 13 Uhr im Arthur Ashe Stadium an. Und es ist dort sommerlich warm und er spielt gegen irgendjemand, den er nicht wegschießen kann, dann glaube ich, dass er sich dort erstessen könnte.
Ja, aber das finde ich jetzt interessant mit, also du weißt ja, ich bin ein Frechdachs und du wirst es mir nicht allzu krumm nehmen, aber ich wollte dich zur Frage noch einmal zurückführen. Angesichts deiner Expertise, du warst marginal nicht ganz so gut wie ich mit den Siegern der letzten Woche. Es hat dann doch noch eher aller gedreht und ja, der Herr Fritz gewonnen. Und ich habe immerhin den Fritz gehabt in meiner Maßen. Warum, weiß ich selber nicht. Aber ich wäre nicht so verwegen zu sagen, dass der die US Open gewinnt. Worauf basiert das, mein Lieber?
Na, erstens mal glaube ich nicht, dass Alcaraz spielen wird. Glaube ich einfach nicht, weil der hätte dann 4 Monate ausgesetzt und dann gleich ein Best-of-5-Turnier. Kann ich mir nicht vorstellen. Und Sinner, glaube ich, wird nicht stark genug sein. Da kann was passieren. Natürlich, wenn Sinner sich da reinspielt in die zweite Woche und wenn es da ein bisschen kühler wird und dann nur noch Night Sessions spielt, andere Geschichte. Aber ich glaube, der Fritz, der ist dann einer von denen, die übrig bleiben. Und er kann ja auch wenn er jetzt in Wimbledon verloren gegangen wäre, aber da war er nicht fit, der Fritz. Darf man schon auch mal sagen, wenn er jetzt fit ist, dann hat er keine Angst vor dem Zverev. Und ich glaube, dann könnte er das gewinnen. Keine Garantie für gar nichts, aber das ist so ein bisschen ein kleines Grummeln in meiner steirischen Wampen.
Naja, dann schauen wir mal. Die ist ja nicht vorhanden. Du tust ja immer nur so mit deinen, ich glaube, es sind 12 Bags, keine 6 Bags.
Ja, genau. Ja, so ist es. Vorn und hinten nämlich. Ja, so. Ja, Kanada. Wir nehmen ja auf, ohne dass wir jetzt noch wahnsinnig viel wissen. Aber wir wissen Viertelfinale, ein paar Begegnungen, wissen wir schon. Es ist natürlich schwierig, wenn... Was waren gestern die Partien Nakashima gegen Rinderknecht und davor war Nuno Borges gegen Luciano Darderi und das ist ein Achtelfinale bei einem Tausender. Da denke ich mir, kein Wunder, dass ein paar Plätze frei geblieben sind in Montreal, bei allem Respekt vor denjenigen, die gespielt haben. Das ist halt nicht mehr so wie früher. Ich weiß nicht, ob es früher besser war, aber es ist einem nicht so aufgefallen, glaube ich, solange Federer und
Djokovic. Schon besser besetzt. Ich meine, es waren doch dort Federers, Nadals und Co. und der Djokovic sowieso immer. Dem kann man jetzt den geringsten Vorwurf machen angesichts des Alters. Aber ich habe so das Gefühl, da Freiz kann wirklich hinzufahren bzw. anzuzahnen. Das gilt für Damen, naja, für die Damen vielleicht weniger, weil Sabalenka ja dort war und dann wieder mal in typisch Ja, aber dazu kommen wir noch, sich doch sehr zeitig verabschiedet hat, entschuldige. Und es sind jetzt für mich schon Trends erkennbar, nämlich dass Leute inklusive Zverev, du hast natürlich recht, Unfaller, den sollte man noch nicht zu kritisch sehen, aber dass Leute wie ein Demminauer, ja, der da gut machen könnte, oder wer waren dann auch von so Rublev und so, dass die sich so früh verschüssen, also Rublev gegen Chance, 6-7 im dritten und
Fünf
daher
Matchbälle
Demminauer.
vergeben. Fünf Matchbälle
Ja,
vergeben, Rublev.
und dann war auch wieder nervlich am Rande von Gut und Böse und Demminauer, der zwar gesagt hat, es freut ihm nicht, aber dann versucht er ja doch. Ich habe den sehr ungeduldig empfunden. Ich habe nämlich was gesehen gegen den Norrie. Ob da auch Matchbälle waren, das weiß ich nicht. Ich habe dann
Ja.
erst, okay, ja, na gut, dann das ist aber auch, das ist ja das, was ich meine, wenn du selber schürst, quasi, dass du, also wenn du diese Spirale fütterst, die eh negativ ist, vom Gefühl her und so weiter, und immer wieder dann in enge Situationen kommst und dann dich selbst bestätigst, glücklicherweise, jetzt habe ich es wieder geschafft zu verlieren, dann ist das natürlich nicht das Mindset, das man braucht. Und ich weiß nicht, ob da jetzt eine tiefere, wirklich Aversion gegen Tennis besteht, weil er versucht es ja immer wieder. Mit der Brechstamme, ob da nicht eine Pause besser wäre, egal. Ich behaupte jetzt einmal, einer, der ja davon profitiert hat, ist der Herr Fies, der uns beiden Freude macht, wenn er denn einmal nicht WW hat. Und der kommt jetzt auf den Chodas, wo ich mir nicht sicher bin, weil der Chodas sehr viel gespielt hat zuletzt. Aber das weiß ich nicht. Das ist zumindest einmal eine spannende, gute Partie, finde ich. Aber diese Leute, auch ein Nakashima, der auf einmal ins Gewinnen kommt, ich sage jetzt einmal ins Blaue, ohne zu wissen wie, der wird schon wissen wie, aber das sind diese Knöpfe, die später aber doch aufgehen. Ich weiß gar nicht, wo er jetzt steht. Gesetzt war er als Nummer 28 und hat den Reuter Nash oder Rinderknecht oder also wir wissen, wer gemeint ist, dann doch niedergerungen, wie so viele andere auch.
Ja, der kann ohne weiteres ins Finale kommen. Das heißt, ohne weiteres nicht, aber es ist das erste Mal, dass er in einem Viertelfinale ist. Der Fies ist schon in seinem vierten Viertelfinale bei einem Tausender in dem Jahr. Also, wenn er spielen kann, spielt er echt gut. Der taugt mir auch. Und die Partien sind dann am Montagabend. Und was mir halt taugt, aber das werden wir erst zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung wissen, ist die Partie Shelton gegen Fonseca.
Genau.
Weil der Fonseca natürlich vom Chodas überholt wurde als bester junger Spieler. Also im letzten Jahr sind wir alle narrisch geworden und gesagt, na, Fonseca war Top 10 wahrscheinlich schon in 3 Wochen. So einfach war es dann nicht. Der Turniersieg in Basel, wer sich erinnern kann, war dann doch recht glücklich, weil er ungefähr 3,5 WOs bekommen hat während des Turniers. Aber jetzt gewinnt er gegen den Rüd in 2 Sätzen. Und aber Shelton hat gut gespielt bis jetzt. Und der Shelton, der beißt halt. Und der Shelton, der hat genau mitbekommen, glaube ich, dass alle so geil auf den Fonseca waren, in München zumindest. Und der war richtig grantig und hat dann in München auf Sand gewonnen gegen Fonseca. Bin gespannt, ob sich das drehen kann. Ich glaube es eher nicht. Aber wie gesagt, zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung sind wir schon schlauer. Und der Shelton ist der einzige Top-10-Mann, der noch dabei ist. Und sogar Top-10-Gesetzte, der noch dabei ist. Und das im potenziellen Viertelfinale, das ist ein bisschen wenig, auch wenn ich Leute wie den Fonseca, den Mencik, Chodas, bin ich kein Fan, würde ich mir kein Ticket kaufen. Vom Fies würde ich mir schon ein Ticket kaufen, dabei sein.
Ja, also das ist die Partie, für die ich auch aufgestanden wäre. Ich habe nur gesehen, das ist zu erwarten, doch dann,
Mitternacht.
ja eben, frühestens. Und das ist mir dann nicht wert, überhaupt, wie ich jetzt benannt bin, weil ich ja dann doch unter der Hitze leide, die ich im Moment des Kampfes liebe. Und da schlafe ich dann ein wie ein Stein. Aber das ist die andere, wenn du immer sagst, Ticket kaufen, also da würde ich hinrennen, das würde mich reizen. Ja, weil ich die beide finde, also den Shelton natürlich noch viel mehr als doch outgoing und so empfinde und da spielt sich was ab und das ist eigentlich leiwand, der ist sehr initiativ. Und Fonseca ist für mich ein bisschen so, ich schlag da den Rüd gut, der Rüd hat nicht besonders überzeugt, aber egal, es ist noch immer von den Namen her ist es super und wenn man ein Stückchen rauf geht, ja, erscheint sich auch der Herr Menzig oder Menschig erfangen zu haben, der überraschenderweise für mich, das habe ich gesehen, gegen den Van de Sandschulp spielt, dem so ein Traumball gelungen ist, gegen den Hurkacz, der wiederum, finde ich, das vergeben hat, da weiß ich auch nicht. Der kommt zwar immer wieder, zeigt auf und ist aber dann nicht in der Lage, finde ich, fertig zu spielen, weil der hat schon das Match serviert im Zweiten. Aber das ist dann eine feine Partie, egal wer das gewinnt von Secker Schelten. Ich tippe einmal forsch, wie ich bin, auf Menschig als Gegner oder Menzig.
Ja, weil man vor allen Dingen bei Van de Sandschulp nie weiß, ob er nicht wieder einen Tag hat, wo er 12 Doppelfehler macht.
Ja.
Das war ja vor 2 Jahren so, wo er gegen den Alcaraz gewonnen hat, wo er das beste Match seines Lebens gespielt hat. Und eine Runde später hat er dann wieder so gespielt, wie er meistens spielt, nämlich nicht ganz so konstant. Ja, so. Ein Wort noch zu den Frauen. Die Frauen sind in Toronto, da war ich im letzten.
Ich wollte noch weiter oben, oder hast du das Optikum nicht vergessen, sondern unter den Tisch fallen lassen, angesichts der Namenlosigkeit? Es spielt nämlich Kriegsburg gegen Merida, ja?
Ja.
Gegen Tirante. Also das ist ja dann doch für Tausender, finde ich. Das sind die Partien, wo ich mich schwer täte mit dem Kauf meines Tickets.
Ja, der eine davon hat gerade begonnen, nämlich Kriegsburg gegen Merida, während wir aufnehmen und danach, also ich glaube, dass da der Tien ins Halbfinale kommen sollte. Nur bei dem ist halt auch so, je mehr man von ihm erwartet, umso, ist auch noch ein junger Kerl, umso eher wird man enttäuscht. Der hat Krämpfe gehabt bei diesem Zweisatzsieg gegen Tommy Paul. Und das war wirklich nur ein Zweisatzsieg. Also es muss wirklich schwierig zu spielen sein. Ja, oben. So, und unten sind wir eh schon weiter. Unten sind wir schon im Viertelfinale, eben dann Chodar gegen Fies. Und ganz unten haben wir dann den Darderi gegen den Nakashima. Ein Wort noch zu den Frauen. Sabalenka verliert gegen Ekaterina Alexandrova.
Ich möchte dich fragen, überrascht dich das?
Das schon, ja, weil der Alexandro war in dem Jahr jetzt nicht so, also zwischendurch gut, aber jetzt nicht so konstant, gespielt hat. Das hat mich schon überrascht. Das Wimbledon gegen Osaka hat mich nach dem ersten Satz nicht mehr überrascht, weil die Osaka das sehr gut gespielt hat. Aber dass Sabalenka jetzt gegen Alexandrova verliert, das hat mich ein bisschen, das hat mich fast genauso überrascht, wie dieser glatte Sieg von der Svitolina gegen die Anisimova. Also, dass die so wegbügelt, und davor bügelt Svitolina übrigens Potapova weg, 1-1. Sie scheint sehr gut in Form zu sein, und sie hat ja Kanada schon mal gewonnen, die Svitolina. Aber ja, Sabalenka hat mich schon ein bisschen überrascht.
Ja. Jetzt hast du auch, ich meine, die Svitolina würden wir beide gern, glaube ich, einmal was Großes gewinnen. So ein Tausender ist ja dann schon, sagen wir mal, was Dreiviertel Großes gewinnen sehen. Und doch möchte ich erwähnen, dass sie die fast erstessen hätte gegen Bussas Manero zum Auftakt.
Ja, stimmt, ja.
Aber gut, es lief dann immer besser, da hast du schon recht. Bei Potapova ist auch ein komischer Trend, die gewinnt da jetzt immer eine Runde und dann kriegt es die Watschen aber weh. Das war ja auch letzte Woche so, aber ist ja wurscht. Nummer 24 ist nicht viel verhackt, wenn man dort sich dann in der dritten Runde oder ja zweiten verabschiedet. Ne? Was ist denn sonst noch passiert, was dich sehr überrascht? Die Pegula, also es ist immer schwierig für mich, das mit anzusehen, aber die gewann ja doch recht viel, auch zuletzt, wenn auch mit fürchterlicher Mühe, und dann kriegt es von einer gewissen Frau Schneider, die das in der letzten Woche war, die Potapova so vermöbelt hat, jetzt ist mir wieder eingefallen, 3-3. Also das ist dann für mich schon erstaunlich. Oder muss man sagen, naja, irgendwann einmal ist der Saft halt da jetzt draußen, hoffentlich nicht bis inklusive US Open.
Hat am Montag noch Finale gespielt gegen die Jala. Okay, das waren dann nur noch 1,5 Sätze. Die Deutlichkeit 6-3, 6-3, es ist manchmal komisch. Ja, wie kann das sein? Ich habe auch heute gesehen bei der Sabalenka, Sabalenka hat in Berlin gegen Pegula den dritten Satz auf Rasen 0-6 verloren. Wie kann das sein, wenn man so einen Aufschlag hat wie die Sabalenka? Das ist eigentlich fast unmöglich. Da mache ich mir bei der Pegula gleich wenig Sorgen wie bei Zverev, was die US Open angeht. Für die ist das wahrscheinlich wirklich für die ist das wichtigste Turnier. Und ich glaube schon, dass die Sabalenka mit ein bisschen am Druck hinfährt, weil es hat sie wie im letzten Jahr kein Grand-Slam-Turnier davor gewonnen. Jetzt wird sie Cincinnati spielen und sie wirkt schon angreifbar, oder? Ich meine, die hat gegen Tsiasteia in dem Jahr verloren, gegen Pegula, gegen Schneider in Roland Garros. Und ich frage mich, schlagen sie mittlerweile die anderen auch oder schlagt sie sich immer noch selber, Andi?
Gute Frage. Ich kann das nicht beantworten. Genauso wie ich wieder schwer einzuschätzen vermag, dass die Frau Świątek jetzt, finde ich, doch gute Chancen hat, zumindest mal das Halbfinale gegen die für mich sich aufdrängende Svitolina zu erreichen. Aber sie hat das letzte Match, gut, Kostyuk ist jetzt schon, die ist jetzt schon ein, das muss man ja zugestehen, auch als Nummer 10, die hat sich da schön etabliert. Die ist jetzt schon eine Hürde. Ja. Und dann halt 6-2 im dritten, schön für Świątek. Ich glaube, die Schneider wird sie packen und dann weiß ich nicht, ob ich mich wetten trauen sollte, wenn ich mit der Frage an dich wieder kontere.
Ja gut, verliert den ersten Satz gegen Kostyuk 3-6 und gewinnt dann 6-1, 6-2, hat aber, ich glaube, neun Breakbälle abgewehrt im Satz 2 und 3. Also es war wahrscheinlich ein bisschen knapper als das Ergebnis, aber trotzdem. Wie sagt man? Bravo, sage ich einfach, ja. Bravo, dass Świątek das einmal herumgedreht hat. Ich habe gelesen, sie hat die letzten sieben Dreisatz-Matches gegen Top-20-Spielerinnen verloren. Und jetzt hat sie aber endlich wieder eins gewonnen, aber die Kostyuk ist schon gut und die Kostyuk macht schlau in dem Jahr, finde ich, spielt nicht mehr jede Woche, sondern gibt sie ein bisschen Zeit und ich war dann echt überrascht, dass sie das Spiel verliert gegen die Świątek. Aber wahrscheinlich hat sie es nicht verloren, sondern die Świątek gewonnen, sage ich.
Jetzt kommen wir zum anderen Ass, den unteren in dem Fall, wo man schon von einer Überraschung sprechen muss, dass die Wimbledon-Siegerin Noskova sich verschüsst gegen McNally gleich zum Auftakt.
Ja,
Naja, was soll
ja.
man dazu sagen?
Ja, sind wir jetzt so richtig überrascht davon? Vielleicht, ja, jetzt hat sie lange Zeit gehabt. Und dass sie feiert, gut, vielleicht war die auch nicht hundertprozentig mit dem Kopf da. Und die McNally, die spielt immer besser. Das muss man schon auch sagen. Ja. Die wird immer besser. Die hat jetzt, zwar gestern haben sie verloren, im Doppel mit der Coco Gauff, mit der hat sie ja schon als Jugendliche gespielt, gegen Zhang Shuai und Katarina Siniakova, aber das ist ja überhaupt keine Schande, weil die sind die Favoritinnen. Also McNally ist nicht zu unterschätzen. Die spielt gut, die kann gut Tennis spielen.
Ja. Wir sind dort erst im Achtelfinale und da kommt es zu einer interessanten Partie. Wir haben noch nicht genug gewürdigt, die Frau Eala, die das wirklich sehenswert gewendet hat, dieses Finale. Aber ich glaube, die rennt auch schon auf Überreserve, falls es das beim Tank überhaupt gibt. Ich glaube nicht, aber es zeigt er ja doch immer sehr früh leer an und dann ist noch ein bisschen was drin. Ich glaube, da ist nicht mehr viel drin. Die hat sich nämlich 6-4 im dritten gegen die McNally durchgesetzt und kommt jetzt auf Bencic, die auch 6-4 im dritten Townsend ausgeschaltet hat, aber ich glaube insgesamt noch frischer sein müsste. Das ist eine interessante Partie. Und dann ist ein bisschen weiter unten Gauff, die ist für mich die Favoritin, aber klingendere Namen dann auch noch weiter unten, bitte Jens, schätze ein.
Ja, das ist natürlich, es führt am Weg vorbei, weil wenn wir nämlich ausstrahlen, dann werden diese Partien schon gespielt sein im Achtelfinale. Aber ja, ich glaube auch, dass Coco Gauff das Turnier gewinnen wird. Bam.
Ja. Wieder das Fritgefühl auf Gauff transponiert quasi.
Ja, und bei den Männern glaube ich dann trotzdem irgendwie, obwohl ich auf den Fonseca hoffe, aber ich glaube, der Shelton wird es gewinnen. Und zwar das ganze Turnier. You heard it here first.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.